Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Langenfelder Geschwister. Es soll nicht nur ein Bericht aus Ostkamerun sein, es soll eingebunden sein in das Wort Gottes. Denn eines brauchen wir über allem anderen, über allen Berichten, über allen Erfahrungen, sein Wort, getragen durch den Heiligen Geist, der uns die Richtung weist. Alles andere ist morgen schon wieder Schall und Rauch. Sein Wort bleibt in Ewigkeit und sein Wort macht uns Jesus Christus groß durch den Heiligen Geist. Das soll uns auch heute Morgen leiten und wir sind seit circa 3 Monaten wieder zu Hause. So Gott will und wir leben, werden wir im November wieder nach Ostkamerun reisen, in den tiefsten Urwald. Und wir heißt eben, wir sind nur im Doppelpack zu haben. Meine liebe Jutta ist auch dabei und möchte euch einige Grußworte sagen. Mama Jutta im Urwald von Ostkamerun, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das da auslöst.
Ja, ihr Lieben, es ist wunderbar, mit euch diesen Morgen gemeinsam erleben zu dürfen und zu wissen, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält, macht mich persönlich ganz getrost. Wenn er die ganze Welt da hineingelegt hat in seine Hände, hat er auch mein kleines Leben da reingelegt, mit allem, was an Freud und Leid vorhanden ist. Ja, und so haben wir eine wunderbare Zeit in Kamerun gemeinsam erleben dürfen, mit den Geschwistern, die wir dort kennenlernen durften und die es neu wurden. Das waren die ganz kleinen Urwaldbewohner, die Baka-Pygmäen. Ja, und wenn Sie erleben dürfen, dass Ihre Zuversicht und Ihre Stärke in Jesus allein ist, dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten, warum wir eigentlich in den Urwald gegangen sind. Denn all die anderen Dinge, die wir Ihnen zusätzlich mitbringen, die sind so schnell dahin. Der Reis ist gegessen. Das Salz verzehrt, ja, all diese Dinge, die wir so als selbstverständlich hinnehmen, haben Sie als Mangelernährung. Und es ist so wichtig, dass wir das Brot des Lebens Ihnen bringen, dass Sie ewiges Leben bekommen, aber auch, dass wir Ihre irdische Not erleichtern. Denn wer hat, darf geben dem, der nicht hat. Und da wart ihr alle mit dran beteiligt. Ihr wart in der Fürbitte für uns da, ihr wart in euren Liebesgaben für uns da. Und dafür möchten wir beide ganz persönlich Danke sagen. Jetzt freuen wir uns gemeinsam, sein Wort zu hören. Darin ist uns Heil gegeben, ob wir hier wohnen oder da wohnen, wo wirklich Not ist. Amen.
Ja, danke schön. Ich möchte auch heute, wie beim letzten Mal, unseren Bericht aus Kamerun als Illustration für ein Wort einfügen, dass uns Gottes Wort lebendig wird. Denn es ist ja nicht nur was für unseren Kopf und unser Herz, es ist für unser ganzes Leben. Es ist praktisch. Christsein ist praktisch. Beide Beine auf dem Boden, Fahrtrichtung Himmel und alle Hände voll zu tun. Uns fragt man immer, aber jetzt wollt ihr doch nicht wieder los? Ich sage, wir sind noch nicht fertig geworden. Und das ist wahr. Wir werden erst fertig sind, wenn wir im Himmel sind. So lange gibt es noch reichlich zu tun. Und wir wollen heute Morgen das Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10 ab Vers 25 hören und sehen. Das prägt sich am meisten ein. Ne? Bitte mal das Wort Gottes uns zu präsentieren.
Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso.
Diese Begebenheit, die Jesus erzählt, auf eine wunderbare Frage: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Diese Geschichte ist hochaktuell zu allen Zeiten. Nicht nur damals, sondern auch heute im Jahr 2017. Die Rufe der Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Und nach 44 Jahren Polizeidienst kann ich euch sagen, mir sind viele, viele Opfer vor Augen, die die unter die Räuber gefallen sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen, die furchtbar zugerichtet worden sind bei Schlägereien, bei Schießereien, bei Messerstechereien. Menschen, die vergewaltigt worden sind, Kinder, die misshandelt worden sind, Rauschgiftsüchtige, die am Boden lagen. Man könnte dann ein Riesenbuch drüber schreiben. Und wenn wir die Menschheitsgeschichte auf Papier sehen, dann ist in diesem einleitenden Beispiel sehr, sehr ähnlich. Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Und ihre Schreie, die kommen uns auch heute noch so an unser Ohr, wenn wir nicht taub geworden sind vor der Not dieser Welt, vor der Not unserer Mitmenschen, ja manchmal auch vor unserer eigenen Not. Flüchtlingselend, während wir hier sitzen, sind vielleicht viele auf dem Mittelmeer am Paddeln um ihr Leben. Während wir hier sitzen, ist an anderen Stellen Kriegselend zu sehen, Ukraine und so weiter und so weiter. Suchtelend. Während wir hier sitzen, ist vielleicht schon gerade einer aus seinem Rausch wieder aufgewacht und sucht nach der nächsten Spritze. Während wir hier sitzen, kommt einer aus seinem Rausch und hat nur einen Gedanken, wie komme ich an die nächste Pulle Wodka ran. Aber auch Menschen in gut situierten Verhältnissen. Ja, man kann ja auch mit Schlips und Kragen niedergeschlagen sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann alles haben, gut situiert sein, aber niedergeschlagen sein, weil uns das Wichtigste fehlt. Die Zuwendung Jesus, die Gemeinschaft mit Gott, das neue Leben, das er nur geben kann. Wie viele niedergeschlagene, stille Rufe hört man von Menschen, die alles haben, aber doch das Entscheidende nicht haben, dass sie zu Gott, unserem Vater, gehören, dass sie zu Jesus gehören. Diese Niedergeschlagenen, das ist eine Wirklichkeit um uns herum. Das ist nicht nur hier im Neuen Testament niedergeschrieben. Schau dir Filme an, schau dir die Zeitungen an, schau dir die Nachrichten an. Du wirst immer dieses Bild irgendwo wiederfinden. Und zwar in verschiedensten Auswertungen. Wie gesagt, man muss nicht im Dreck liegen, man muss nicht in der Gosse liegen, aber weg von Gott sind wir irgendwie alle niedergeschlagen, liegen im Staub. Niedergeschlagen, oft auch durch unser eigenes Versagen, oft in unseren Verhältnissen, sei es privat, was kann so familiäres auslösen in uns? Zerstrittenes, Zerspaltenes, Niedergeschlagenes, auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wie viele Leute sind abgehängt? Jesus erzählt hier von der Straße von Jerusalem herunter zu Jericho. Diese Straße heißt bis heute die Blutstraße. Und damals, man wusste, das ist gefährlich. Übrigens, Leben ist immer lebensgefährlich. Wer meint, er könnte auf Wolke 7 durch diese Zeiten reiten, der irrt sich. Auch Christen kann es tüchtig erwischen. Aber ohne Gott sind wir haltlos, sind wir niedergeschlagen, sind wir ziellos, hoffnungslos. Aber mit ihm kann man auch durch dick und dünn gehen, weil er mit uns durch dick und dünn geht. Unsere Schwester hat da ein Bild. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist. Das ist wunderbar. Nun, ich möchte uns zu Beginn einige dieser niederschlagenden Verhältnisse in Ostkamerun zeigen. Ich gehe da schnell durch, weil erstens kann man das nicht gut aushalten und zweitens könnte man das endlos lange machen. In Ostkamerun wird uns wirklich wortwörtlich Menschen sind dort auf der Straße. Dieser Mann, ich hätte es beim letzten Mal schon gezeigt, der ist uns schon jetzt zweimal begegnet auf unserer Fahrt nach Mulundu an der Kongo-Grenze. Der kann nur auf seinem Hinterteil rutschen, der ist völlig verkrampft und es tut einfach weh, wenn du dem ich sag mal, nur etwas Gutes tun kannst, aber nicht gravierend helfen kannst. Wenn du die Armut bei den Pygmäen siehst, wie sie niedergeschlagen sind, auch in ihrem okkulten Leben, in ihrer okkulten Gebundenheit. Man sagt ja immer, das sind alles fröhlich hüpfende Naturvölker, die nichts anderes im Sinn haben, als durch die Gegend zu hüpfen und fröhlich zu sein. Weit gefehlt. Diesen Menschen fehlt es oft an allem. An Nahrung, aber insbesondere auch an der geistlichen Nahrung und menschlicher Zuwendung. Sie haben das Gefühl, von jedermann vergessen zu sein. Selbst die Menschen, die um sie herum leben oder mit ihnen leben, die großen Bantus, die mögen alle nicht diese kleinsten Schwestern und Brüder dieser Welt, die Bakwak-Pygmäen. Wenn du siehst, dass Menschen dieser Abongo, da mache ich mal gleich weiter, der ist gelähmt, der hat jahrelang in seiner Hütte bei seinen Eltern gelegen, kein Mensch hat sich darum gekümmert, eine Hilfsorganisation hat ihn in das Krankenhaus Bethesda gebracht und er ist seit 2 Jahren dort unter Pflege. Es wird immer besser, er geht hier schon zur Schule, das heißt, er wird gefahren zur Schule. Es ist einfach wunderbar. Wenn du siehst, wie viele Kinder dort Krankheiten haben, ins Feuer gefallen sind und niemand kümmert sich drum. Kein Geld, keine Möglichkeiten. Kinder, die wie dieses Mädchen halb verhungert, voll Malaria-Erkrankung, hohes Fieber, Blutarmut, konnte man die Ärztin, die wir mit hatten bei unserem medizinischen Einsatz, sagt, Pastor, ich glaube, das Kind wird sterben. Wir kommen nachher noch dazu. Wenn du siehst, ihre Lebensverhältnisse mit Wasser, sie trinken aus Wasserlöchern 10 cm hoch, die waschen ihre Wäsche da drin, da fliegen die Tiere rein, und sie trinken das und werden natürlich krank. Aus solchen Löchern, wo alles Mögliche reinfällt, holen sie ihr Trinkwasser. Das Wasser sieht entsprechend aus. Das sind die okkulten Dinge bei unseren Bakwak-Pygmäen. Eine Frau kam in die Versammlung, hatte dieses Gläschen vom Zauberer um sich, diese beiden Päckchen vom Zauberer, teuer bezahlt, und daneben das Kreuz. Das passt nicht, ne? Das passt nicht. Und sie hat dann diese Dinge abgelegt und wir hoffen, dass sie nur auf das Kreuz schaut, nur auf Jesus Christus. Auch der Zerfall der Kirchen dort, sie haben einfach kein Geld, keine Möglichkeiten im tiefen Urwald, auch nur einen Sack Zement zu kaufen. Da fällt dann der Turm um und es sieht alles so ein bisschen, ja, nicht so richtig aus. Aber eines dürfen wir wissen, bei all diesen niederdrückenden, niedergeschlagenen Dingen ist da eine Hoffnung in dieser Welt. Ist da eine Hoffnung heute Morgen in Langenfeld, ist eine Hoffnung für dein Leben, ist eine Hoffnung für die Menschen in Kamerun und die heißt Jesus Christus. Und Gott möchte uns heute Morgen die Sinne dafür schärfen, unser Herz öffnen für seine Liebe zu uns und dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern auch seine Liebe zu anderen durch uns. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur bei mir und mich und mein und all diesen Dingen stehen bleiben, dass unser ganzes geistliches Leben um uns selbst kreist, sondern wir sind erlöst, um weiterzugeben, um Gnade weiterzugeben, um Jesus weiterzugeben. Und das ist dieser Zuspruch Gottes an uns. Seine erbarmende und helfende Liebe zu uns. Bevor wir überhaupt lieben können, bevor wir überhaupt irgendetwas machen können, hat er uns schon lange geliebt, als wir noch Feinde waren. Was habe ich über Gott gelästert? Er hat mich geliebt, hat mich gesucht. Bevor wir überhaupt etwas handeln können, hat er schon an uns gehandelt, hat Menschen auf den Weg gesetzt, hat Menschen gesandt, dass wir zum Glauben finden durften. Bei mir war es Udo Spreen. Ach, was hat der arme Mann gelitten. Er hat gedacht, diese harte Nuss, die kann man nicht knacken. Ich habe den verspottet, ich habe den weggeschickt. Der hat jede Hoffnung aufgegeben. Aber einmal hat Gott ihn gesagt, geh noch einmal hin. Und die alte Nuss, die war geknackt. Ich bin mitgekommen in eine Versammlung, eine Jugendfreizeit und durfte Jesus erleben. Seine erbarmende und helfende Liebe, sein Zuspruch ist immer, bevor wir überhaupt in die Hacken kommen, ist sie schon da. Und in dem barmherzigen Samariter dürfen wir zuallererst Jesus und Jesus allein erkennen. Ist ganz wichtig. Jetzt kannst du sagen, kenne ich, weiß ich, ach, wie oft habe ich das schon gelesen, gehört und so weiter. Das ist unser großes Problem, dass wir immer was Neues, was Aktuelleres und was schneller, höher, weiter, auch oftmals so im geistlichen Bereich unseres Gemeindelebens. Ne? Ich kann nicht groß genug und nicht doll genug sein, aber wir müssen auch mit das Große, die große Liebe Gottes mit Kleingeld ausgeben können. Ne? Du kannst nicht mit einem 500-Euro-Schein morgens zum Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen. Er sagt, Mensch, schau mal, nimm es mit, da kann ich gar nicht wechseln. Ne? Wir sind oft so mit den großen Scheinen unterwegs, im Geistlichen, aber es kommt darauf an, im Alltag mit der Münze der Barmherzigkeit, mit dem Blick auf den Einzelnen, Gottes Liebe weiterzugeben. Aber diese Liebe hat uns zuerst erreicht. Jesus ist der, der hilft, der dir hilft, wo andere nicht helfen wollen. Sprung an die Seite. Wer von uns hat das nicht schon erlebt in der Fußgängerzone, wenn da irgendwo ein Bettler liegt? Ich weiß um die Problematik von den ganzen Bettlern. Ich weiß, dass da viele Schlitzohren bei sind. Aber mal ganz ehrlich, es tut uns auch nicht weh. Da sind auch viele bei, bevor du dich da so hinsetzt. Da muss es schon weit mit dir gekommen sein. Und wenn du so vorbeigehst und sagst, das sind ja alles Betrüger, ne? Und so weiter. Und überhaupt, meine Kollegen haben mir immer gesagt, immer, da kannst du nichts hinschicken. Dann nehmen die alle für sich selber. Und so haben wir 1000 Ausreden, vorbeizulaufen. Manchmal sogar fromme Ausreden. Ne? Aber Jesus ist nicht so. Wo andere nicht helfen wollen, nicht helfen können, er beugt sich nieder. Er ist da der, der diejenigen, die unter die Sünde, unter die Räuber, unter Süchte und sonst was, unter Gottlosigkeit gefallen sind, er kommt und geht nicht vorüber. Er ist es, der sich dem gefallenen Menschen annimmt, sich seiner erbarmt. Wie erbarmungslos können wir oft sein? Wie oft habe ich schon so manchem Diktator dieser Welt die Pest an Leib gewünscht? Muss dabei doch erschrecken, wäre doch besser, wenn wir ihm den Segen an Leib wünschen. Die Umkehr, das neue Leben in Jesus. Er ist es, der das Verwundete verbindet und sich des Schwachen erbarmt. Hesekiel hat das schon lange vorausgesagt. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und des Schwachen warten. Das ist die erbarmende Liebe Gottes zu einem jeden Menschen. Egal, wie tief er im Dreck ist, egal, ob andere ihn in den Dreck reingehauen haben oder er sich selber hineingebracht hat. Das ist ja auch oft so ein Ding, wo wir sagen, ist doch selbst die Schuld, ne? Braucht doch nicht saufen, braucht doch nicht fixen, braucht doch nicht, ist doch selbst die Schuld, dass er so weit gekommen ist. Ja, das hilft keinem, der auf dem Boden liegt, wenn du noch drauf trittst. Helfen tut, sich niederzubeugen, zu gucken, wie können wir helfen. Die erste Hilfe ist immer, dass Christus in unser Leben kommt. Aber auch eine praktische Hilfe ist dadurch weit, weit nicht ausgeschlossen, sondern Diakonie und Mission sind Brüderchen und Schwesterchen. Der Psalmist ruft aus, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Schmerzen. Das ist das, was wir gesehen haben. Das ist das, was wir tun sollen. Das ist das, was Gott an uns auch heute Morgen tun will und durch uns tun will. Er ist, der uns aufhebt aus Verlorenheit und Sündentod. Er ist es, der uns heil machen will. Glaubst du das? Dass Christus, der Erbarmende, der, ja, wir sagen ja, der runtergekommene Gott ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er beugt sich nieder und heilt die Wunden. So ist unser Herr. Denk mal daran, wie er das bei dir gemacht hat. Er ist es, der alle Kosten bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Jesus ist die Verkörperung der nächsten Liebe sozusagen. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann guck Jesus an. Er hat sich nicht da irgendwo wie so ein Buddha auf dem Thron gesetzt, sondern er hat sich niedergebeugt. Und deswegen ist unser Leben ja auch nicht so eine Fahrt auf einer Rolltreppe zum Himmel, wo du sagst, Halleluja, ich bekehre mich jetzt hier und hier ist die erste Stufe und jetzt geht's ab die Post in den Himmel. Brauchen wir nicht mehr bewegen, geht alles automatisch. Sondern wenn wir zu Jesus kommen, dann gehen wir in die Fußstapfen Jesus. Dann gehen wir seinen Spuren nach. Und seine Spuren sind nicht die Spuren einer Rolltreppe. Sie sind die Spuren hinab nach Jericho zu den Gefallenen, sind die Spuren hinab zu den Verlorenen, zu den Aussätzigen, zu denen, mit denen keiner mal was zu tun haben will. Daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Die Verkörperung der Liebe Gottes in Jesus. Aus dem Zuspruch, und der Zuspruch steht immer zuerst da, fang nicht an, unser Freund, der Pharisäer hier, hat gesagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eigentlich eine grandiose Frage, eigentlich die wichtigste Frage in unserem Leben. Aber erstmal kommt der Zuspruch, du, bevor du rufst, habe ich dich schon gehört. Als du noch im Mutterleibe warst, habe ich schon auf dich geachtet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bevor überhaupt ein Wörtchen von Anspruch kommt, ist der Zuspruch alles überdeckend da. Aber, und dieses Aber gilt natürlich genauso, Gottes Anspruch an uns. Wenn er Zuspruch gibt, dann auch Anspruch. Und jetzt sagt natürlich jeder, guck, jetzt kommt das Kleingedruckte. Ne? Erst alles Gnade, erst alles umsonst. Erstmal ne, in vollen Zügen mit großen Löffeln genießen. Und jetzt kommt das Kleingedruckte. Jetzt musst du die Ärmel hochkrempeln, jetzt musst du dich quälen. Ach, wie schwer ist das? Unser Leistungschristentum, das kann tatsächlich schwer werden. Aber wenn du weißt, wie Gott dich geliebt hat. Ich weiß nicht, wie unser Samariter, unser Opfer beim Samariter, wie der, als der hinterher genesen war, wie der an anderen vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich hat er gesagt, Mensch, ich bin gerettet, das gibt Rettersinn. Mir ist geholfen worden, ich möchte helfen. Und er hat nicht gesagt, ey, so ein Mist, jetzt musst du helfen und ach, und jetzt musst du auch noch in die Fußstapfen Jesu gehen. Nein, das ist nicht Kleingedrucktes, das gehört zusammen. Übrigens wird unser Glaube nur dadurch sichtbar. Ne? Jakobus sagt das so, Mensch, hör mal, zeig mir deinen Glauben ohne Werke, dann zeige ich dir meinen Glauben aus Werken. Das heißt natürlich nicht, und jetzt Achtung, Achtung, Kleingedrucktes, nur wenn wir den Rest unseres Lebens vernünftig laufen, dann werden wir gerettet. Wir werden aus Gnaden gerettet. Ohne jedes Wenn und ohne jedes Aber. Aber gerettet sein gibt Rettersinn. Empfangene Liebe gibst du einfach weiter. Ja? Und wir können nur weitergeben, was wir bekommen haben. Und Gott möchte uns überreich beschenken. Nicht mit wohligen Gefühlen, nur auch, wer sie haben will, kann sie haben. Gänsehaut und Tanzen und alles. Wunderbar, wenn du in Afrika nicht tanzt, da bist du irgendwie gar nicht gläubig. Ne? Das ist uns so ganz am Anfang mal passiert. Dann kam jemand nach vorne und sagte, are you a Christian? Bist du ein Christ? Yes, why? Warum? You don't dance. Wir haben heute auch gesungen, der David, wie David wollen wir tanzen. Und David hat dann so getanzt. Wir sind Deutsche, Leute. Wir können das nicht so richtig. Ja, die Afrikaner, die können das am laufenden Band. Aber zurück, unsere dankbare Liebe zu ihm. Auch das ist das Erste wieder. Nicht gleich losjagen, sondern aus dem Zuspruch, ich bin geliebt, brutto, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Gott lässt uns nicht, wie wir sind, das ist wunderbar, dass man nicht so bleiben muss, wie man ist, sein Leben lang als Christ, sondern dass seine Liebe uns verändert. Und dann kommt es darauf, dass ich zurückliebe. Eigentlich ist das ganze Christsein eine Liebesbeziehung. Und aus der Liebesbeziehung eine Liebesbeziehung zu deiner Umwelt. Ist einfach nur ein Dank abstatten, selbstverständlich, weil ich geliebt bin, weil ich geheilt bin, weil ich angenommen bin, darf ich andere auch annehmen. Und übrigens, da das lernt man nie aus. Das müssen wir so alt wie wir werden immer wieder neu lernen und praktizieren. Der Liebeswillen Gottes zu dir, zu mir, zu jedem Menschen in dieser Welt, der ist klar. Unklar ist ja oft unsere Reaktion darauf. Der Samariter hatte eine Gesinnung wie Jesus. Und der, der die Geschichte erzählt, ja, das ist der, den wir lieben, auf den wir immer wieder hören müssen, der selber darin vorkommt, der uns damit sagt, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Das ist das ganze Geheimnis darin. Hinsehen auf das Elend des Nächsten ist immer der erste Akt auch der Nächstenliebe. Unsere praktische Liebe zum Nächsten ist ja der Anspruch da. Wir können nicht einfach nur so zusammenbleiben, so schön wie das ist. Ich liebe Gemeinde, Gemeinde als Familie, Gemeinde als Helfergemeinschaft, Gemeinde, wo ich den und den habe oder die und die habe, wo ich mich mal ausweinen kann, wo ich so sein kann, wie ich bin. Oft haben wir ja auch da Masken auf. Aber Gemeinde ist schon ein Vorrecht, dazu zu gehören. Bei allen Menschen, was dabei ist, ohne Zweifel. Ne? Manchmal kann man an der Gemeinde sich auch wund reiben, aber Gott reibt sich an uns nicht wund, trotzdem, dass wir so komische Typen oft sind. Deswegen sollen wir an unseren Brüdern und Schwestern uns auch nicht wund reiben, sondern Wunden verbinden, helfend dabei sein, barmherzig, ertragend, miteinander uns verändern lassen. Wir sind eine Gemeinschaft von gerufenen Sündern, die Christus verändert in Heilige, in Abgesonderte, nicht in komische Käuze, sondern in Abgesonderte für ihn. Und wir sollen nicht nur dankbar bewundern, was er für uns getan hat, sondern praktische Nachfolge ist angesagt. Mein Leben und mein Handeln wendet sich, weil er sich zu mir gewendet hat. Das dürfen wir nie vergessen. Der lässt uns jetzt nicht einfach los und sagt, mach mal, am Ende rechnen wir mal ab und gucken mal, was da rausgekommen ist. Und er sagt, hör mal, ich bin das A und das O, ich habe mit dir angefangen und mit dir höre ich auch auf und ich gebe dich nicht auf und nichts kann dich trennen von meiner Liebe. Aber unterwegs sollst du sein. Und deswegen kommt es nicht darauf an, dass ich die Geschichte schon kenne, kenne ich. Kinder sagen das ja sofort, die Kinderstunde. Kenny, haben wir letztes Jahr schon. Ne? Ihr seid ja viel vornehmer. Ihr sagt, oh, das ist aber interessant, habe ich auch noch nie gehört hier. Ne? Nein, ihr habt das auch gehört. Aber wir alle wissen miteinander, mit dem Tun, mit dem Umsetzen, da sind wir lebenslang beschäftigt. Und das Dolle ist, wir können gleich schon anfangen. Ne? Also ist nicht so was, dass die Trauben so hochhängen. Gleich geht es schon los. Machen wir die Augen zu. Werden wir arbeitslos, machen wir die Augen auf, haben wir die Augen Jesu voller Barmherzigkeit, geht das anders. Wir wissen im Strafgesetzbuch, im Paragraphen 323c für die Juristen unter uns, unterlassene Hilfeleistung. Ne? Wer die Not eines anderen sieht, obwohl er zur Hilfe bereit sein könnte, der wird bestraft mit und so weiter. Also, der 3,23, der steht nicht in der Bibel. Ne? Gott sagt nicht, hör mal, wenn der, das könnte ja jetzt das Ende sein vom barmherzigen Samariter. Ne? Und dann möchte ich noch darauf aufmerksam machen, ne? 3,23c Strafgesetzbuch, wer jetzt nicht so handelt, der wandert in den Knast. So handelt Gott nie. Ne? Aber er weiß, wie unser Herz sich gerne um sich selbst kreist, wie wir als Gemeinde uns gerne um uns selbst kreisen. Wie wir es gerne haben, ungestört und ungeschoren durchs Leben zu gehen. Ne? Von Hause aus sind wir alle so ein bisschen bequem. Oder vielleicht nur ich, weiß ich nicht. Ne? Von Hause aus lassen wir uns ungern so außer Ruhe bringen. Ne? Ungern in den Dreck senden. Aber wir sind nicht von zu Hause aus, wir sind von Christus aus. Und das ändert unser Herz, unseren Blick auf den Nächsten. Mir hat das geholfen immer im Dienst. Du kannst ja wirklich, wirklich böse Menschen kennenlernen. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Und da mit den Augen Jesu zu sehen, mehr zu sehen, als du siehst. nämlich was werden könnte, wenn. Also, wir sollen diesen Anspruch Gottes, unsere dankbare Liebe zu ihm und unsere dankbare Liebe zum Nächsten, der Glaube, der in der Liebe tätig ist, das darf das Resultat sein aus dem, was wir gehört und gesehen haben. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Darum, solange noch Zeit ist, lasst uns Gutes tun an jedermann. Das sind einfach so, ja, nichts Aufregendes, ne? Höchstens, wenn man es tut, ist es aufregend. Aber das ist das ganze Evangelium. Gleich zu Beginn als Konzentrat verkündet, liebe Gott über alle Dinge, mit allem, was du hast, was du bist, was du kannst und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die ganze Bibel mit einem Satz zusammengefasst. Und im Geben werden wir nie ärmer, und das haben wir immer wieder erlebt. Ich meine, wir geben jetzt ja immer nur weiter oft. Aber wenn du so im Urwald bist, auch manchmal Mutterseelen allein, und letzte Mal hatte ich Malaria, dieses Jahr im Januar, alles hat mit meinem Ableben gerechnet, aber siehe, ich lebe, ich bin hier. Dann ist das manchmal nicht so ganz nett und einfach. Aber du wirst nicht ärmer. Ich verstehe heute, wenn einer sagt, ich habe Malaria, habe ich immer gedacht, das wäre eine starke Erkältung. Junge, Junge, du segelst mit Mal zwischen Leben und Tod dahin und weißt um die Gnade Gottes, die dich retten kann und gerettet hat. Also, wir werden nicht ärmer, sondern reicher, wenn wir geben. Und auf die Frage zu Beginn unseres Textes, sag mal, wer ist denn jetzt mein Nächster? Ne? Also wir Theologen, wir können ja alles kompliziert machen. Ne? So kompliziert, dass es am Ende keiner mehr versteht. Ne? Theologische Haarspaltereien betreiben, ne? Ist es nun das siebte Horn oder das dritte Horn und ist es in der ersten Epoche oder in der zweiten? Ist wichtig, dass wir studieren, ist wichtig, dass wir theologisch gebildet sind. Also ich liebe das, aber im Urwald beispielsweise kannst du da nichts mit anfangen. Ne? Da zählt die einfache Liebe, das einfache Evangelium, das einfache Wort von Jesus. Wir können das kompliziert machen, aber Jesus sagt, dreht das eigentlich um und sagt doch mal, wem? Er sagt ja, sag mal, wer von den dreien war denn jetzt der Nächste? Ne? Ja, ist doch ganz klar, ne? Ist doch ganz klar. Wer der Nächste war, der ihm geholfen hat. Ne? Da brauchen wir nicht rum. Ne? Der Nächste ist nur unsere ja, alten Brüder aus Israel, die meinten ja nur ihr Revier. Ne? Nur wir Juden, gut, dass ich kein Heide bin und keine Frau und kein Esel bin. Ne? Das waren ihre Gebete. Nee, Gott hat Israel immer weit über seine eigenen Grenzen hinaus, als Missionare, als Völkermissionare sogar vorgesehen. Also uns auch, weit über unsere Grenzen hinaus. Und diese Frage, wer ist denn mein Nächster, wird umgedreht von Jesus, der Clou der Geschichte, wem bin ich ein Nächster, wem kann ich ein Nächster sein? Und das ist dann keine Frage von Distanz. Also unsere Baggerpygmäen sind sicherlich nicht räumlich unsere Nächsten. Ne? Viele wissen gar nicht, dass es die gibt. Die sind 8000 Kilometer von hier weg, die sind im hintersten Busch, selbst in Kamerun sagen die meisten, nee, da waren wir noch nie, da wollen wir auch nicht hin. Aber wenn du sie siehst, dann weißt du, dass du ihnen ein Nächster sein darfst und musst. Die Frage ist also, wer ist mir vor die Füße gelegt? Wenn du heute jetzt nicht von Jerusalem, Gemeindehaus, nach Hause gehst, dann kann es sein, dass dir was vor die Füße gelegt wird. Vielleicht ist dir jetzt schon was in den Kopf und ins Herz gelegt worden, wo du sagst, Mensch, da bin ich immer dran vorbeigegangen. Ne? Unangenehm, gefährlich, könnten noch andere Räuber kommen, keine Zeit, muss noch beten oder ich weiß nicht was alle. Wir haben tausend Entschuldigungen. Ne? Oder aber ich nehme, was mir vor die Füße gelegt wird. Wer erwartet Hilfe von mir? Wer sieht in mir den Nächsten? Also denk mal nach. Wem könntest du mal wieder einen Anruf mit ein paar Liebesworte geben? Wen könntest du mal wieder einladen? Wo könntest du mal direkt wieder hingehen? Ich weiß, ihr macht so viele tolle Sachen hier in der Gemeinde. Und das ist wunderbar. Aber die Skala nach oben, die ist immer noch offen. Ist immer noch Luft da. Für jeden Einzelnen auch persönlich. Und das sind oft kleine Dinge. Lasst uns davon lernen. Matthäus Evangelium im 25. Kapitel sagt Jesus, ich war es, der euch in den nackten, hungrigen, Gefangenen begegnete und ihr habt mir nicht geholfen. Der Umkehrschluss ist der Auftrag für uns. Und ich möchte schließen mit Mission ist Samariterdienst. Mission hier in Deutschland, hier in deiner Nachbarschaft, hier in deiner Familie, Kollegenschaft, das ist Samariterdienst. Und Mission hat immer diese beiden Beine, diese beiden Flügel, das Wort Gottes in der Liebe Gottes weitergegeben und die helfende Tat. Und eines kann ich euch sagen, wenn du da bei den Backers bist, dann wird das Wort, so wichtig wie es ist, ohne die liebende Tat, das wirkt fast grotesk, kann ich euch sagen. Das sagt ja Jakobus auch. Hör mal, wenn da einer kommt und der friert und du sagst, der Herr segne dich, nee, gib dir den Mantel, dass er nicht mehr friert. Und wenn einer kommt und sagt, ich bin hungrig und sagt, der Herr segne dich, dann wird er nicht satt von. Und so weiter und so weiter. Wir kennen das alle. Übrigens, alles, was ich jetzt sage, ist nicht ein Gramm Neues dabei. Ich bin ziemlich sicher. Dann sagt er, kenne ich. Aber ein Gramm Neues ist dabei, es immer wieder neu, sich prüfen vor Gott. Herr, wie antworte ich auf deiner Liebe? Jetzt nicht mit schlechtem Gewissen. Jetzt krempel ich die Arme hoch. Sondern lasst uns erstmal durchflutet sein von seiner Liebe. Das andere läuft automatisch, wenn ich nicht selber auf die Bremse trete. Also, so wie einer unter Räuber fallen kann, können ganze Völker unter Räuber fallen. Die Baka-Pygmäen zählen dazu. Sie sind Ausgestoßene, es gibt ungefähr 40.000 noch in Kamerun, mit denen will keiner so richtig was zu tun haben. Oftmals auch die fromme Gesellschaft. Wir waren in einer Gemeinde an der zentralafrikanischen Grenze und wir haben dort gepredigt, nicht ein Baka war da. Und mit Ma kam eine hochschwangere Frau mit einem Kind auf dem Rücken reingetorkelt. Hat alle so gewunken. Ne? Zack, steht einer wie von der Tarantel gestochen auf, rennt zu der Frau hin, packt die an den Arm und zerrt die aus dieser kleinen Lehmkapelle raus. Mitten in meiner Predigt, also das geht ja gar nicht. Ich war so schockiert, habe ich aufgehört, bin rausgerannt, hab die Frau an der Hand genommen, bin mit ihr reingetorkelt. Also, Madame, s'il vous plaît, bienvenue, willkommen. Nehmen Sie in der ersten Reihe Platz. Oh, der war mir richtig böse, dass ich das gemacht habe. Dauerte keine 2-3 Minuten, kamen 3 andere Baka-Pygmäen eingetorkelt. Ja? Ich sah meinen Freund schon wieder, ich guckte den an und so, bleib schön sitzen. Ja? Die haben zugehört, alle 10 Minuten, ein Backermann war dabei, musste dann seinen Kommentar abgeben. Hab nicht verstanden, was der gesagt hat. Ich sage, mein Freund, alles gut, schön ruhig bleiben. Ne? Ja Mensch, sind wir Leute, die nicht gestört werden wollen? Sind wir Leute, die sagen wollen, die haben hier nichts zu suchen? Einen Tritt zu geben ist immer viel einfacher, als zu sagen, hör mal, bienvenue. Willkommen. Ich war mal genauso. Mensch, wie oft bin ich durch die Gegend getorkelt? Ich kann euch sagen, ich habe noch nicht im Gottesdienst gestört, bin auch nicht im Gottesdienst betrunken gegangen, aber meine Güte, wenn ich an mein altes Leben denke, Leute, lasst uns die lieben, die Gott liebt. liebt sie, gerade die, die es am nötigsten brauchen. Ja? Und lasst uns doch auch mal ein bisschen gestört werden mit unserem ganzen Wohlfühl-Christentum. Ne? Ist einfach wichtig. Geht nicht um unsere eigenen Werke, sondern geht einfach darum, Antwort zu geben. Herr, du hast mich gefüllt, du hast mich gesegnet, du hast mir gegeben, jetzt will ich weitergeben. Also Mission ist immer Samariterdienst. Weit weg in Afrika oder aber hier vor der Haustür. Unser Einsatzgebiet im Osten von Kamerun, da ist nur Lehmstraße, da will keiner so richtig gerne hin. Samariterstation Abaya. Ihr habt das dreckige Wasserloch da gesehen. Heute ist da ein Brunnen, den wir bauen durften. Die ganze Gegend holt da klarstes Wasser raus. Und zwar hört das gar nicht auf, weil wir haben sogar so eine klitzekleine Quelle entdeckt. Die fließt da rein und fließt wieder raus. Die haben sogar fließend Wasser da jetzt. Ihr glaubt nicht, was das auslöst. Hast du sofort zum Wasser des Lebens ein Sprungbrett. Ne? Brauchst nicht lange überlegen, was predigen wir denn heute unseren lieben Backers hier. Na, hör mal, wie ist das mit eurem Wasser hier? Ne? Früher dreckiges Wasser, dreckiges Leben, sündiges Leben. Heute frisches Wasser, wunderbar. Ja, so sieht das Wasser da aus. Ne? Also, habt ihr vorhin die Brühe gesehen? Wenn du ihnen was zu essen bringst, die kriegen vielleicht einmal im Jahr Reis, wenn du es ihnen bringst, oder zweimal oder dreimal. Ne? Deswegen haben wir auch angefangen, Plantagenprojekte zu starten, dass sie selber arbeiten können, für ihren eigenen Unterhalt arbeiten können, selber abgeben. Ne? Die kriegen 2 Hektar Land, gibt es ungefähr 2 Millionen CFA, sind 2.800 Euro und für sie eine ungeheure Menge an Geld, kriegen eine Verpflichtung darauf. Das heißt, sie kriegen die Pflanzen, kriegen die Werkzeuge. Wir haben eine riesen Motorsäge dem Leiter gekauft, der sägt da die großen Bäume um. Und dann können die für sich selber sorgen und 15% geben sie eine Kirche ab für die Armen. Sie gleich auch lernen, wir wollen nicht nur für mich dicken Bananenbauch, sondern weitergeben und alles Mögliche wird da angebaut. Wenn du siehst, wenn du ihnen Öl bringst, wenn du ihnen Kleidung bringst, die sind außer Rand und Band. Aber wichtig ist natürlich, dass du ihnen das Wort Gottes bringst. Ne? Alles verbinden nutzt nichts, alles helfen nutzt nichts, wenn das Herz sich nicht verändert. Und das haben wir da gerade in Abaya erlebt. Ihr seht da den Gemeindebereich von 0 auf wahrhaftig 100. Das tut Gott. Und wenn du sie singen hörst in ihrer Backersprache, da fängst du an zu heulen. Ne? Da vergisst du, dass du da schwitzt und da vergisst du, dass du dich in den Dreck kriegst. Dann bist du so gesegnet, da braucht keiner mehr die Hände auflegen, sage ich mal. Du siehst einfach, Gott ist großartig, wenn er etwas tut und dich dabei gebrauchen darf. Und wir, wie gesagt, wir tun es als Team von euch mitgesandt, von euch mit. Unterstützt da. Ne? Die sitzen da in diesen Hangar, haben sie selber gebaut da. Wir wollen dort jetzt in diesem Jahr eine Kirche bauen, wenn sich die Sache dort wirklich gefestigt hat. Und du hast ja immer so das Gefühl, das ganze Dorf hat sich da bekehrt. Und du denkst, na, was wird wohl sein, wenn du nächstes Jahr wiederkommst? Nun, das ist das Ergebnis jetzt nach 2 Jahren. Und jetzt kommt nach dem Brunnen, das Gemeindehaus und dann gucken wir, dass wir da auch eine Plantagenarbeit errichten. Das ist immer unser Dreiklang. Wichtig ist, dass die Menschen Jesus erleben, dass sie ihm gehören, dass sie verändert werden durch sein Wort, durch seinen Geist, dass sie dann aber auch klares Wasser haben, damit sie nicht weiter krank werden und dass sie dann auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommen. Wenn dieser Dreiklang da ist, dann kannst du ruhig weiterziehen. Und diese Gemeinde hat jetzt sogar auch einen eigenen Backerpastor bekommen, den wir dorthin transferieren konnten. Das ist was Außergewöhnliches. Samariter in Sengbod. Ich hatte vorhin von der Frau erzählt. Da links ist sie auf dem Bild mit dem Kreuz um Hals. Aber dieses ganze andere okkulte Zeugs auch. In Bangui, ihr habt die Kirche gesehen, wie sie zerfallen war. Heute ist dort neben der Kirche ein Brunnen. Die Kirche, die ist total renoviert, befestigt. Das war lebensgefährlich, da hochzuklimmen. Und in Bangui ist auch unser Plantagenprojekt jetzt gestartet. Deswegen müssen wir da auch nochmal hin jetzt, unter anderem. Und das Wasser auch da ist glasklar. Die ganze Gegend kommt da rum und holt sich Wasser ab. Das ist ein Zeugnis für die ganze Gegend da, für die Gemeinde. Ihr habt das kranke Kind gesehen vorhin auf der Liege. Das ist jetzt so ein richtig kleiner Wonneproppen geworden. Und die Mutter sagt, immer wenn die Missionare da sind, habe ich erlebt, dass Gott mir hilft. Ihre Tochter kam blutend aus dem Dschungel, hatte eine Fehlgeburt erlebt. Und Missionare, wir wussten das gar nicht mehr, dass wir das gemacht hatten, haben sie ins Krankenhaus bringen können, haben die Behandlung bezahlen können. Und die Mutter lebt, das Kind war dem Tode geweiht, ist jetzt ein Wonneproppen, kam uns gleich entgegen, als wir das letzte Mal jetzt da waren. Unsere Plantagenprojekte, ja, aber in allem ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes verkündigen. In Makoka kommt jetzt auch noch eine kleine Krankenstation dabei. Hier sind ganz viele Pygmäen rund um die Kirche. Ja, das ist der kleine Abongo in der Hauptstadt, in dem es jetzt schon viel, viel besser geht. Seine Schwester ist 2 Jahre bei ihm im Krankenhaus, verpflegt ihn. Also, das ist eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir nicht alle nach Ostkamerun wandern, sondern wir haben unsere Wege ja hier. Also Leute, ist die Hausaufgabe für diese Woche, sucht euch mal einen, der niedergeschlagen ist. Sucht euch mal einen, der euch aufs Herz gelegt wird, dem du mal wieder Gutes tun kannst. Dem du vielleicht ein Wort Gottes sagen kannst oder ein ermutigendes Wort. Dem du vielleicht eine kleine Handreichung machen kannst. Sind nicht die großen Bäume, die wir ausreißen müssen, sind oft so die kleinen Dinge, die am Wege liegen. Wir sollen handeln, wie Jesus handelt. Einverstanden. Wir sollen nicht wie Räuber handeln, die sagen, was dein ist, das ist mein. Und das will ich haben. Ja, typische Räuberphilosophie. Ne? Dein ist mein und ich nehme es dir weg. Wir sollen auch nicht sein wie die Pharisäer, die sagen, was mein ist, ist mein und das bleibt auch mein. Fertig. Ne? Da geben wir auch nichts von ab. Wir sollen sein wie der Samariter, so wie Gott selbst, so wie Jesus selbst, der sein Leben nicht geschont hat, sondern es gegeben hat zur Erlösung von vielen, für alle, die ihn annahmen. Der sagt, was mein ist, ist auch dein. Ist eine gute Liebesgesinnung. Ne? Was mein, so ist das in der Ehe eigentlich. Ja, also wir haben vom ersten Tag an nur noch ein Konto. Ne? Und ich sage, ist mein Gehalt, was da drauf ist, alle unser. Ne? Und was mein ist, weitergeben. Und so handeln Christen von Hause aus. Wir brauchen nicht alle nach Ostkamerun genug, wenn wir hier tun, was uns vor die Füße von Jesus gelegt ist. Ich denke heute Morgen einmal darüber nach, mit welcher Liebe und Gnade Gott dir begegnet ist. Mit welcher Liebe und Gnade er dir heute Morgen begegnen möchte. Wie der barmherzige Samariter dem Niedergeschlagenen begegnet ist. Lass dir von Gott zeigen, wem du der Nächste, der helfende Mitmensch sein kannst. Ganz praktisch. Ich bin sicher, Gott hat schon zu deinem Herzen gesprochen. Vielleicht ist er ein Ehemann sogar. Ehemänner, freut euch. Oder umgekehrt, deine Ehefrau. Ehefrauen, freut euch, wenn wir unseren Mitmenschen, unseren Nächsten, den wir lieben, erkennen. Eure Kinder, eure Nachbarn, besonders die ihr nicht so richtig mögt. Was passiert? Wir sind so oft auf Zeichen und Wunder aus. Das ist gut. Wunder sind immer ein Zeichen der Liebe Gottes. Aber stellt euch das Wunder mal vor, wenn wir tun, was wir tun können und dürfen, in kleinen Einheiten. Ja? Wie sich das auswirkt in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Hören wir gemeinsam auf Gottes Wort diesen Morgen. Geh und mache es genauso. Es tut mir leid, dass ich keine kompliziertere Botschaft hatte. Es tut mir leid, dass das nicht spektakulärer war. Aber eines ist klar, wenn wir dieses, ich hätte fast gesagt, diese göttliche Binsenwahrheit, wenn wir die umsetzen, dann passiert Spektakuläres in unserem Leben, an unserem Leben, durch unser Leben. Und da möchte Gott euch segnen, euch die Kraft des Heiligen Geistes schenken, der ja ein Geist der Liebe ist, der ist ausgegossen in unser Herz, dass wir es praktisch umsetzen. Danke für euer Gebet für uns in Ostkamerun. Danke für eure Gaben für uns. Danke für euer Dabeisein. Danke, dass ihr es gar nicht mehr abwarten könnt, jetzt ein Ding umzusetzen. Diese Woche, nächste Woche dann, das nächste. Okay? Nö? Doch. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass dein Evangelium so einfach ist. Du liebst uns. Du veränderst uns. Du sendest uns und gebrauchst uns. Herr, lass das auch heute Morgen zum wiederholten Mal oder ganz neu in unser Herz fallen. Lass den erkennen, der dich noch nicht kennt und niedergeschlagen ist, hier im Raum und an den Internetfernsehern, dass du da bist, der anrührt, der heilt, der verbindet. Aber lass du uns auch erkennen, wenn wir dich kennen, wie sehr wir geliebt sind und wie sehr du möchtest, dass wir all die Dinge nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Ich danke dir, dass ich meine Geschwister segnen darf und dass wir gemeinsam unter deinem Segen stehen dürfen, dass wir nicht beim Hören stehen bleiben, sondern Täter deines Wortes sind. Danke, dass du uns hilfst und danke, dass du uns sehen lässt, dass das der Weg ist, der zum Leben führt, der uns Gnade geschenkt hat, der uns aber auch wirklich die Fülle schenkt unterwegs. Und wenn wir zu Hause sind, dann können wir nur eins sagen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Aber unterwegs lass du uns noch von deiner Liebe teilend weitergeben. Amen. Vielen Dank, Gottes Segen euch und noch eine schöne Urlaubszeit. Ja, bis wir uns wiedersehen. Tschüss.